Voice-Over aus.
Shalom, liebe Geschwister, ich grüße euch zur heutigen Predigt. Heute mal wieder eine Live-Predigt. Vergebt mir, dass ich die Woche kaum ältere Predigten hineingestellt habe. Wir wollen jetzt den Herrn loben und preisen und danach ins Wort gehen und wollen ihm die Ehre geben und wollen ihm danken, dass er der Herr ist und dass wir voller Freude sind. Ich will dir die Ehre geben, dich loben, o Herr. Du bist der Herr der Herrlichkeit. Preisen will ich dich und dir danken, Herr.
Sei dir mein Gott, der du bist gekrönt in Herrlichkeit. Sehe dich, Herr, auf deinem Thron, Herr in Ewigkeit. Schöner als das Öl, kostbarer als Gold, ist dein Name. Der König, der Könige, Halleluja, Amen. Du bist der König, der Könige, Halleluja, Amen. Jehova, Jehova, du sitzt auf deinem Thron. Jehova, Jehova, ich bete an im Heiligtum. Jehova, Jehova, du bist der König, der Könige, Jehova.
Thank you.
er kommt mit Macht und Kraft. Der König kommt, der König kommt, betet den ewigen Mann. Der König kommt, der König kommt, er kommt mit Macht und Kraft. Der König kommt, der König kommt, betet den ewigen Mann. Es ist vollbracht am Kreuzes Holz, Halleluja. Er hat die Schuld für dich getragen. Es ist vollbracht am Kreuzes Holz, Halleluja. Bete dann vor seinem Thron. Der König kommt. Es ist am Kreuz für dich vollbracht, für deine Schuld. Komm, bete dann in Ewigkeit. Fülle seiner Gnade hat dich durchdrungen. Die Gnade erfüllt täglich dein Herz. In der Fülle seiner Gnade verkünde ich sein Wort. Und die Freude erfüllt täglich mein Herz. Ich bin ein Gotteskind, geliebt und gewollt von seiner Gnade. Ich bin ein Gotteskind, gewollt durch seine Liebe. Ich bin ein Gotteskind und stehe vor seinem Angesicht und bete an und sage dir, dass er dich liebt. Und sage dir, dass er dich liebt. Erfüllt von seinem Frieden geh ich durch die Welt und verkündige sein Wort täglich. Amen. Gelobet sei der König, der da kommt in Herrlichkeit. Ich will preisen seine Güte, Amen. Ich bin Gesandter des Königs, Bote des Friedens, und verkünde seine Gnade. Ich bin ein Gesandter des Königs der Könige und sage dir, dass er dich liebt, und sage dir, dass er dich liebt. Gefangene sollen frei sein, Kranke sind geheilt. Ich proklamiere seinen Sieg täglich. Heb die Fahnen und Banner, gib das Licht des Herrn, verkündet seine Freude ewiglich. Ich bin ein Gesandter des Königs des Friedens und verkündige sein Wort. Ich bin ein Gesandter des Königs in der Kraft des Elia. Ich sage dir, dass er dich liebt, und sage dir, dass er dich liebt. Siehe die Freude deines Königs und Herrn, der da kommt in den Wolken, um zu holen die Gemeinde. Dass du hast Gemeinschaft mit ihm, der sitzt auf seinem Thron. Ich bin ein Gesandter des Königs der Könige und trage den Frieden in die Welt. Ich bin ein Gesandter, Friedensbote der König. Sage dir, dass er dich liebt, und sage dir, dass er dich liebt. Ich sage dir, dass er dich liebt, und sage dir, dass er dich liebt. Ich sage dir, dass er dich liebt, und sage dir, dass er dich liebt. Ich sage dir, dass er dich liebt. Ich sage dir, dass er dich liebt.
Shabbat Shalom, liebe Geschwister, ich grüße euch zur heutigen Predigt. Vorher ein paar Ansagen. Eine nicht so schöne Ansage von meinem Freund. Der Schwiegervater ist am Gründonnerstag gestorben. Wir wissen nicht, ob er im Himmel oder der Hölle ist. Lasst uns also für Brigitte und Hartmut heute Nachmittag beten. Denn Hartmut hat jetzt die Beerdigung organisiert. Hartmut geht es sehr schlecht, er ist auch blind. Und er hat auch gesundheitliche Probleme mit dem Rücken. Er ist zweimal am Rücken operiert worden. Lasst uns also auch für Brigitte und Hartmut Hillebrand beten. Sie sind verheiratet und leben in Hannover. Dann möchte ich eine Ansage machen. Heute Abend ist um 22 Uhr im Samstagsgebet der WhatsApp-Gruppenanruf. Karin macht selbigen. Also wenn irgendwas schief gehen sollte, unterstützt sie bitte und seid zahlreich heute Abend, damit die Karin nicht entmutigt ist. Lasst uns also auch für Karin bitten, dass sie das heute Abend, ich bin heute Abend nicht da, bitte betet auch für mich. Ich bin heute Abend beim Osterfeuer mit Nachbarn. Und möchte den Leuten von Jesus erzählen. Was gleich auch einmündet in das Thema. Ich möchte darauf dann näher eingehen gleich. Heute Nachmittag um 14.30 Uhr ist im Telefonkonferenzraum Gebet. Ihr habt es gelesen. Karin hat es hineingeschrieben. Wer Lust hat und mag, kann sich heute Abend mit einwählen. Für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, Hildegard ist aus der Predigtgruppe rausgegangen und aus dem Gebetshaus. Lasst uns also auch für Hildegard beten. Und ja, auch für Uta. Wir wollen auch an Annettes Freund denken, Walli, der Krebs hat. Wir haben eine Nachricht bekommen, auch an ihn wollen wir denken. Es ist sehr wichtig, dass wir halt auch für ihn beten. Lasst uns auch für die ganzen Menschen um uns herum beten, die jetzt verzweifelt sind und Jesus noch nicht in ihrem Leben haben. Ich möchte zu Anfang beten. Vater im Himmel, hab Dank dafür, dass du der Herr bist. Ach so, eins noch, bevor ich anfange zu beten. Ich werde euch morgen eine Sprachnachricht schicken oder übermorgen. Ursula, meine liebe Frau, wird ein Heft auflesen. Eine Broschüre, die jetzt total aktuell ist, von Gottes Haus, um das Evangelium auch zu verkünden, den Menschen, die Menschen dort abzuholen, wo wir sind. Und ich möchte heute das Thema nennen, Verkündigung des Evangeliums, Erfahrungen mit der Verkündigung des Wortes Gottes. Aber da kommen wir gleich zu. Ursula wird dieses Heft auflesen und ich werde es in die Gruppen verteilen. Jetzt möchte ich beten und dann ins Wort hineingehen. Vater im Himmel, hab Dank, dass du der Herr bist, dass du der Sieger bist, dass du dein Wort leitest. Und ich danke dir, Vater im Himmel, dass du da bist. Dass du jetzt da bist, auch bei den Leuten, die jetzt traurig sind, bei Brigitte und Hartmut, die jetzt traurig sind, weil der Schwiegervater und Vater gestorben ist. Herr, danke, dass du der Herr bist, dass du der Sieger bist. Herr, hab Dank dafür, dass du der König der Könige bist. In Jesu Namen. Amen. Liebe Geschwister, ich möchte ein Wort anstellen in der Predigt, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium und mache zu Jüngern alle und taufet sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltenende. Liebe Geschwister, ich habe darüber schon mal gesprochen und wir haben das Wort auch schon mal alle, denke ich mal, gelesen. Aber was bedeutet das? Jetzt sagt manch einer vielleicht, ja, wenn ich jetzt den Leuten sage, Jesus liebt dich. Oder wenn ich jetzt manchen sage, Jesus möchte, dass du gerettet bist. Aber Verkündigung kann auch ganz anders aussehen. Aber wenn wir in Jesus sind, haben wir das Leben. Liebe Geschwister, ich möchte heute nicht genau aus der Bibel, sondern ich möchte euch heute Erfahrungsberichte geben, wie Verkündigung aussehen kann. Edelburg hat manches mitbekommen, 2014. Als ich nach München gefahren bin, habe ich ja auch immer das Evangelium verkündet. Und wie einfach es ist, nicht mit der Bibel, weil jemand hat mal zu mir gesagt, ja, die Leute, ich gehe nach der Bibel. Aber wie Gott auch Alltagsbegebenheiten nutzen kann, dass Menschen gerettet werden. Im Wort Gottes steht, kaufet die Zeit aus, denn die Zeit ist böse. Und jeder wird denke ich mal, verstehen. Und jeder wird mir recht geben, wenn wir um uns herum gucken, die Zeit ist böse. Da geschehen Dinge, die wir nicht mehr nachvollziehen können. Kinder wenden sich von Eltern ab. Und ich habe leider auch viele Nachrichten bekommen, dass die Eltern gläubig sind und die Kinder wollen damit nichts zu tun haben. Die machen alles Mögliche, aber leider nicht an den Herrn glauben. Und das macht den Eltern Sorge. Jemand hat mal zu mir gesagt, Thomas, als ich gerade entschieden war für Jesus, du musst ein Sonderbataillon Engel um dich herum gehabt haben, die mussten dich ja ganz besonders bewahren, weil ich habe gelebt, ich war der Kamikaze-Läufer. Die Engel hatten bei mir Sonderschicht. Die mussten mich wirklich beschützen. Meine erste Frau, die hat mir auch richtig leid getan. Die hat nichts mehr zu tun gehabt, als zu beten, als mich reif zu beten. Ursula hat mal gesagt, reifen in Gottes Sonne, hat sie mal zu jemandem geschrieben. Reifen in Gottes Sonne. Und das braucht seine Zeit. Paulus schreibt, weinen hat seine Zeit, freuen hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit und leben hat seine Zeit. In einem Psalm steht, meine Zeit steht in deinen Händen geschrieben. Unsere Zeit steht in seinen Händen. Egal, was du machst, egal, was du tust, Gott weiß es, bevor du es getan hast. Und deine Zeit ist in seiner Hand geschrieben. Ich habe mal ein Lied geschrieben, das habe ich letztens gehört, der Plüschteddy hat mir ja meine Sachen geschickt. Meine Stunden sind in deiner Hand geschrieben. Jesus wusste schon vorher, bevor ich überhaupt geboren worden bin, wusste Jesus, was ich tue. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Manche einer hat mich dann mal gefragt, ja, warum lässt Gott manche Dinge zu? Warum lässt Gott manche Dinge zu? Und ich sage dir, Gott schreibt auf krummen Wegen gerade. Vor vielen, vielen Jahren hat Ursula mir einen Kugelschreiber gezeigt oder einen Bleistift. Der Bleistift hatte in der Mitte einen Knoten. Also wie, als ob da einer den Stift zusammengeknotet hat. Und auf diesem Stift stand, Gott schreibt auf krummen Wegen gerade. Wenn du nicht mehr weiter weißt oder wenn du denkst, das ganze Leben ist scheiße, sagen wir es mal auf Deutsch, Jesus vergib mir. Aber habt ihr auch schon mal so gedacht? Ich habe erst vor 2 Tagen so einen Gedanken gehabt. Vor 2 Tagen war ich so verzweifelt, dass ich gesagt habe, Herr, mach ein Ende mit mir. Mach ein Ende mit mir, es hat keinen Sinn. Wozu lebe ich noch? Wozu bin ich noch auf dieser Welt? Es hat alles keinen Sinn mehr. Aber Gott hat einen Sinn. Und Gott hat sich was dabei gedacht. Aber wir dürfen auch verzweifelt sein. Wenn wir ins erste Buch der Könige gucken, auch Elia war verzweifelt. Elia hat sich unter einen Wacholderzweig gelegt oder Ginsterzweig und hat gesagt, so, ich habe die Schnauze voll, ich will nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr, es reicht mir jetzt, es reicht, es ist genug. Die Leute, er hat die Wunder Gottes gesehen, die Wundertaten des allmächtigen Gottes hat Elia gesehen. Konnt ihr ja lesen. Die Baalspriester hat er erstmal dahingeschlachtet. Und dann hat Isabel gesagt zu ihm, so und so ist das. Wenn ich dich heute treffe, dann ist dein Haupt ab. So, und das ist ja kein nettes Wort. Ne? Werdet ihr, ich glaube, wenn einer zu dir kommen würde und sagen, ich schlag den Kopf ab, wirst du nicht sagen, hurra, da bin ich beim Herrn, oder? Oder? Würdest du das sagen? Wenn heute einer zu dir kommt, ich bring dich um. Ich glaube, da hättest du auch Angst, oder? Und Elia hatte Angst. Er hatte Angst. Und Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst. Das ist völlig normal. In der Welt habt ihr Angst. Wir sind normal in der Welt. Wir sind ja nicht der Sohn Gottes. In der Welt habt ihr Angst. Doch seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Jesus hat die Welt überwunden. Jesus, der Herr, hat die Welt überwunden. Halleluja! Jesus hat die Welt überwunden. Jesus ist gestorben für dich und auferstanden, damit du und ich, damit wir leben dürfen. Du und ich, damit wir leben dürfen. Gestern haben wir Karfreitag gefeiert. Vielleicht hat jemand gestern auch die Passion gesehen. Nach Lukas, Karin, du hast es gesehen, ich weiß. Und manch einer hat vielleicht auch, ja, manch einer hat das vielleicht auch gesehen. Gott, der Herr, der Gott Israels, sieht dich und mich. Wir haben Gründonnerstag das Abendmahl gefeiert. Und es war sehr schön. Ursula hat gesagt, das hätte ich sehr schön gemacht. Selber kriegt man es ja nicht mit, wie man es macht. Aber ich habe von anderen Geschwistern, die mit dabei waren, gehört, es war sehr schön. Selber kriegt man es ja nicht so mit. Aber der Herr ist da. Und Jesus sagte, der Welt habt ihr Angst, doch seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Du brauchst also nicht verzagen, verzage nicht, sondern harre des Herrn. Ist leicht gesagt. Vorgestern, da ging es mir richtig, weil dann auch einige Dinge passiert sind, die nicht so wirklich schön waren. Und ich war so verzweifelt, dass ich gesagt habe, Herr, mach ein Ende. Herr, mach ein Ende, es hat keinen Sinn mehr. Und Gott versteht dich. Und Gott sagt, den glimmenden Docht will ich nicht erlöschen und das geknickte Rohr nicht abbrechen. Aber es gibt solche Tage. Es gibt solche Tage, dass man dann denkt, hat das alles noch Sinn? Ja. Gott schreibt auf krummen Wegen gerade. Und Gott schreibt jede Stunde, es ist in seiner Hand geschrieben, jede Minute, jede Sekunde, jeder Tag, jedes Jahr, was du lebst, ist in seiner Hand festgelegt, was er mit dir vorhat. Er hat einen Plan, denn zustande kommen die Pläne des Herrn. Vorgestern, oder wer es mitgekriegt hat, am 13. April lief auf RTL die Passion. Viele haben gesagt, das ist nicht gut, wie es gewesen ist. Manche sagen, ich komme mit der Bibel. Und ich will euch sagen, es war gut mit der Passion. Ich will euch auch sagen, warum. Christus begegnet einem so, wie er es benötigt. Und ich will gleich einsteigen in die Zeugnisse, was ich mit dem Herrn erlebt habe, wo ich gedacht habe, wie konnte ich da das Wort verkünden? Und da werdet ihr gleich sehen, dass die Bibel zwar, die Bibel ist eine Gebrauchsanweisung. In der Bibel steht drin, wie wir es zu tun haben. Der Missionsbefehl geht hin in alle Welt, verkündigt das Evangelium und macht zu Jüngern alle und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Davor steht, mir ist gegeben alle Gewalt, wie im Himmel, so auf Erden. So, und dann sagt Jesus, geht hin in alle Welt. Vorher sagt er aber, dass er alles in der Hand hat. Ist euch das eigentlich bewusst? Ich glaube, vielen ist das überhaupt nicht bewusst. Jesus hat alles in der Hand. Da kannst du noch so viel machen, wie du willst. Und ich sag dir eins, der Plüschtier hat immer zu mir gesagt, Gott bestätigt sein Wort. Gott bestätigt sein Wort. Halleluja. Halleluja. Gott bestätigt sein Wort. Wenn du dich zu Gott stellst und sein Wort verkündest und den ersten Schritt tust, eins sage ich dir, Gott wird dich versorgen. Gott wird es machen. Gott wird es tun. Gott wird sein Wort bestätigen und Gott wird sein Wort tun. Wenn die Zeit gekommen ist,
wird er sein Wort erfüllen. Und du kannst noch so viel tun. Gott wird es tun. Halleluja. Der Herr macht es auf seine Weise. Der Herr Jesus macht es auf seine Weise. Gott, der Herr, hat sich selbst gegeben, damit du und ich leben dürfen. Der Herr hat sich selbst gegeben, um dass du leben darfst. Ich vergleiche das immer mit einer Geburt eines Kindes. Ihr Frauen schenkt den Kindern Leben. Richtig? Die Kinder wachsen im Mutterleib heran und irgendwann werden sie geboren. Halleluja. Irgendwann kommen sie auf die Welt. Und was macht die Mutter? Wenn das Kind geboren ist, die Mutter nimmt das Kind an die Brust, das Kind wird gestillt. Irgendwann läuft das Kind, ich kriege es gerade bei meinem Freund mit, und interessant ist, mein Freund glaubt nicht an Jesus und seine Enkelkinder haben heilige Namen. Noah heißt der Erstgeborene, Noah. Und ich fragte dann, und die Tochter von meinem Freund fragte, welchen biblischen Namen, ich bin so begeistert von der Sinnflut Gottes. Du müsst euch mal vorstellen, die glaubt nicht an Gott, die Katja. Aber ich habe ihr immer, wenn ich bei denen bin, dann erzähle ich denen immer von Jesus. Und wenn es darauf ankommt, und ich bete immer vorher, wenn ich bei meinem Freund bin, Herr, lass die Gespräche gut, und die Gespräche werden immer gut. Ich will euch gleich erzählen, wie sowas aussehen kann. Weil es ist wichtig, dass wir das Evangelium verkünden. Und nicht nur auf die Straße gehen und dann einfach den Leuten reden, und Traktate verteilen. Jetzt am 23. nächste Woche fährt Raimund, der Plüschteddy, jeder, der in der Nähe von Hannover wohnt, ist herzlich mit eingeladen, nach Wolfsburg zu fahren. Dann sprecht den Plüschteddy an. Sprecht ihn an, wo wird das Wort Gottes in Wolfsburg verkündet? Der VW-Stadt. Das ist eine Stadt, wo viele Menschen zusammenkommen. Viele Gruppierungen von Leuten. Und wie kannst du dort mithelfen? Wir wollen nächste Woche auch beten für den Straßeneinsatz in Wolfsburg. Lass uns da wirklich eins machen, dass die Menschen errettet werden, dass sie gezogen werden in die Gegenwart Gottes. Halleluja. Halleluja. Und der Herr macht es auf seine Weise. Und der Herr benutzt dich und er gibt dir Möglichkeiten, wo dann auf einmal plötzlich die Brücke hergestellt ist zwischen den Nichtgläubigen und den Gläubigen. Da müssen wir keine hochgeschwungenen Reden aus der Bibel führen. Ich will euch das gleich erzählen, wie sowas aussehen kann. Und der Herr macht es, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium. Kaufe die Zeit aus. Kaufe die Zeit aus. Wir müssen die Zeit auskaufen. Solange wir noch Zeit haben, müssen wir wirklich Gott die Ehre geben. Der Herr redet auf vielerlei Weise. Gott kann durch die Natur sprechen. Gott kann durch Situationen im Leben sprechen. Aber er spricht auch durch Naturkatastrophen. Wir denken immer, Gott ist der allliebende Gott. Gott ist ein eifersüchtiger Gott, ein eifernder Gott. Ein verzehrendes Feuer. Gott ist zwar Liebe, aber er ist auch, wir sollen keine anderen Götter haben neben ihm. Und wenn der Mensch es zu bunt getrieben hat, wird der Herr antworten. Der Herr antwortet. Der Herr antwortet. Der Herr antwortet mit seinem Wort. Gott antwortet. Gott, der Herr, antwortet. Wir haben es letztes Jahr gesehen, durch die Flut in Ahrtal, Arnsberg, wie das Wasser da reingelaufen ist. Keiner war darauf vorbereitet. Die Leute haben die Warnungen gehört. Stattdessen haben sie da lieber tolle Sendungen gebracht mit Musik. Der WDR hat dann auch richtig Ärger gekriegt. Staatsanwaltschaft hat ermittelt wegen hundertfacher fahrlässiger Tötung und was weiß ich und Körperverletzung und hat man nicht gesehen. Man hat gewarnt und doch wird schon nichts passieren. Es kam. Die Gewitter kamen. Und die Gewitter haben Unheil gebracht. Jeder kann sich daran noch erinnern. Da wurde schon 6, 7, 8 Tage vorher darüber geredet, dass die Gewitter kommen werden. Man hat die schweren Gewitterwolken schon gesehen auf den Satellitenbildern. Und die Leute haben die Warnung nicht ernst genommen. Ach, das Wetter ist doch so schön, ist doch alles klasse, ist doch alles wunderbar, passiert nichts. Und dann kam es. Ich habe das hier letztes Jahr erlebt, wie schnell das Gewitter da war. Und das hat gekracht. Karin habe ich die Tonaufnahme geschickt. So schnell konnte man überhaupt nicht gucken. Das hat um 20 Uhr hat das leicht gedonnert. Ganz in der Ferne, da hat man gedacht, ach, das ist weit, 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 weit weg. Und dann kam es näher. Und es kam und es kam und dann hat es richtig gekracht. Richtig laut gedonnert. Und der Herr macht es auf seine Weise. Der Herr tut es auf seine Weise. Gott spricht. Gott offenbart sich. Und Elia war verzweifelt in der Angst. Er hat gesagt, Gott, ich habe die Schnauze voll. Ich will nicht mehr. Ich habe keine Lust mehr. Ich bin so schwach. Ich will nicht mehr. Es ist genug, lass mich sterben. Und hat sich unter den Ginsterzweig gelegt. Gott hätte ihn zu sich holen können. Aber stattdessen, Gott segne mir die Speise gleich zur Kraft. Amen. Hat einen Engel gesandt mit Brot und einem Krug Wasser. Und der Elia hat erstmal kräftig Wasser getrunken und ein Stück Brot gegessen. Eine Speise hat den Geist Gottes aufgenommen. Und der Herr hat ihn gestärkt, dann hat er sich wieder hingelegt. Und hat gesagt, so, jetzt kann ich sterben. Jetzt habe ich meine letzte Henkersmahlzeit gegessen, jetzt vorbei. Aber Pustekuchen. Gott hat ihm das nächste Brot gegeben und das Wasser gegeben. Und dann ist er 40 Tage und 40 Nächte durch die Wüste gelaufen. Und Gott hat ihn dann neu beauftragt, berufen, was er zu tun hat. Einmal den Elisa zu seinem Nachfolger zu senden, Jehu als König, das hat er nicht mehr gemacht. Und Hazael als König von Aram zu salben. Das hat er aber nicht mehr gemacht. Das hat Elisa getan. Weil Gott dann wahrscheinlich gesehen hat, der Elia, der hat jetzt wirklich genug gelitten. Dann hat Gott Erbarmen gehabt und hat ihn dann aufgenommen in den Himmel. Elisa ist aufgefahren in den Himmel mit den Wagen. Nachdem er seine Aufgabe erfüllt hat. Er hat den Elisa zu seinem Nachfolger gesalbt. Er hat den Elisa als Diener gesalbt. Und dann hat Elisa gesehen, wie sein Herr in den Himmel aufgenommen wurde. Der Himmel nahm ihn auf. Und dann hat Elisa das Werk zu Ende geführt. Was Gott eigentlich dem Elisa zugedacht hat. Aber Elia war zu schwach. Er hat genug gelitten gehabt. Und Gott hat gesagt, jetzt ist es genug. Jetzt, er hat seine Aufgabe erfüllt. Die Aufgabe hat Elia erfüllt und Gott hat ihn dann aufgenommen. Halleluja, jetzt ist er in der Ewigkeit. Gepriesen sei der Gott Israels. Darum sei nicht bekümmert, sei nicht verzweifelt. Wenn auch manche Dinge in deinem Leben nicht so laufen, wie sie laufen sollten. Und manchmal bist du vielleicht verzweifelt. Und manchmal denkst du vielleicht, es geht nicht mehr weiter, es ist jetzt genug. Herr, hol mich heim. So war es bei mir vorgestern. Ich habe wirklich vorgestern gedacht, es ist genug, es reicht. Ging mir auch vom Herz nicht gut, durch die Wetterkapriolen und dadurch, dass ich nicht mehr arbeiten kann. Ich habe wirklich, vorgestern war ich so verzweifelt, dass ich gesagt habe, Herr, hol mich heim. Aber meine Zeit ist noch nicht da. Ich habe hier noch eine Aufgabe zu erfüllen. Ich kann mich nicht einfach hinlegen und sagen, ich habe keine Lust mehr. Menschen müssen gezogen werden. Menschen müssen gerettet werden. Menschen müssen aus der Hölle herausgerissen werden und müssen in das Reich Gottes hineingeboren werden. Und das ist meine Aufgabe. Es ist deine Aufgabe. Und da darfst du dich nicht hinlegen und sagen, ich habe keinen Bock mehr. Und ich befehle in den Namen Jesu Christi jeden Einzelnen, dass wir standhaft bleiben und standhaft sind und wirklich beständig im Gebet sind. Gestern haben Karin und ich, und damit will ich einsteigen, in die Erfahrungen der Verkündigung des Wortes Gottes. Das war jetzt erst das Vorwort. Jeder kennt Wilhelm Busch. Ich weiß jetzt nicht, in welchem Buch er steht. Steht es bei Jesus unser Schicksal oder es steht in die kleinen Erzählungen des Wilhelm Busch. Das war ein Pfarrer. Und er erzählte folgende Geschichte. Das ist jetzt kein Ferry Ulk, was ich jetzt erzähle. Das ist wirklich passiert. Hier in der Bundesrepublik Deutschland. Es war ein Mann und eine Frau, die waren verheiratet und der Mann war schwerst krank. Und der Mann kam ins Krankenhaus. Und die Frau ging zu dem Pfarrer, Wilhelm Busch, und sie hatte Glauben. Die Frau glaubte an den Herrn. Die Frau glaubte an den Herrn Jesus Christus, wunderbar. Und sie sagte, Pfarrer Busch, geben Sie meinem Mann das Abendmahl, damit er gestärkt wird, damit er geheilt wird. Sie glaubte, wenn der Mann das Brot und den Wein, also das Blut Jesu und das Brot, den Leib bekommt, dass der Mann gesund wird. Halleluja! Und der Pfarrer Busch hat zu der Frau gesagt, naja, ihr Mann müsste aber eigentlich erst zuerst sein Leben dem Heiland geben, dass er das Abendmahl nehmen kann. Jetzt ging es dem Mann schlecht. Und der Mann lag da nieder. Und Pfarrer Busch kam zu dem Mann hin und Karin, du kannst dich mit Sicherheit noch erinnern, Annette weiß ich nicht, Pastor Reiter, der uns den Konfirmationsunterricht gegeben hat oder mit uns, der war ja auch tiefgläubig, der Gerhard Reiter, ein tiefgläubiger Mann, hatte einen sogenannten Abendmahlskoffer, den hat er uns mal in die Hand gegeben. Da war ein Teller drin und ein Kelch, also und ein Löffel, also ein Teelöffel und eine Flasche Wein und Obladen. Für die Leute, wenn die im Sterben sind im Altenheim, hat er dann uns erzählt, dass die Leute das Abendmahl bekommen können. Mancher kann ja den Kelch nicht mehr halten. Und da muss man halt einen Löffel nehmen. Und der Pastor Busch ging zu diesem Mann hin und gab ihm das Abendmahl. also machte mit ihm eine kleine Abendmahlsfeier und ging dann aus dem Zimmer heraus. Eine halbe Stunde später kam Pfarrer Busch wieder zu dem Mann hin und als der Mann das Abendmahl bekam, lag der Mann da nieder. Dem Mann ging es also ganz, ganz schlecht. Er konnte sich nicht aufrichten. Und als Pastor Busch das Zimmer betrat, saß der Mann aufrecht im Bett. Der Mann saß aufrecht im Bett. Und jetzt haltet euch fest. Jetzt kommt was ganz Schlimmes. Und der Pfarrer Busch sagte, sündigen Sie nicht mehr. Sündigen Sie nicht mehr, sondern halten Sie sich am Heiland fest. Der Heiland, der für Sie starb am Kreuz und Sie haben das Abendmahl bekommen. Und Sie haben das Abendmahl bekommen. Und der Mann sagte, jetzt geht es mir doch wieder gut. Ich brauche den Heiland nicht. Ich brauche ihn nicht festzuhalten. Ich brauche den Heiland nicht. Ich kann auch so weiterleben. Und plötzlich wurde das Gesicht des Mannes schmerzverzerrt. Er krampfte, fiel um und war tot. Der Mann starb. Er hat Jesus abgelehnt. Und Jesus sagt, wer einen dieser Kleinen aufnimmt, der nimmt mich auf. Wer aber mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Wer aber einen dieser Kleinen ablehnt, der lehnt mich ab. Wer mich aber ablehnt, der lehnt den ab, der mich gesandt hat. Den Vater. Dieser Mann, der aufrecht im Bett saß, hat eines falsch gemacht. Er hat den abgelehnt, der ihm das Leben bringt. Jesus ist das Leben. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Johannes 3, 31. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer ihn nicht hat, hat das Leben nicht. Im Amos Kapitel 4, Vers 12 steht, bereite dich vor, deinem Gott zu begegnen. Und ob wir es wollen oder nicht, wir werden eines Tages, jeder Einzelne von uns, du und ich, wir werden eines Tages vor dem stehen, der auf dem Thron sitzt, ob uns das gefällt oder nicht. Und da werden wir gerichtet werden nach unseren Werken, was wir tun. Die einen werden ins ewige Leben gehen, die einen in die ewige Verdammnis. Die Entscheidung liegt bei dir. Und was du auch tust, wir werden Rechenschaft für jedes Wort ablegen müssen, was wir aussprechen. Und was wir tun. Darum bete ich jeden Tag, Herr Jesus, bitte mach, dass ich wirklich keine Fehler mache, sondern dass ich dein Wort mit Freimut und Kühnheit verkünde. Das ist nicht immer einfach. Und ich möchte jetzt darauf eingehen. Mittwoch wurde die Passion gesandt. Ich habe viele Berichte gelesen auf Facebook. Einige fanden es lästerlich. Einige haben gesagt, das war Mist, wie sie es gemacht haben. Ich sage euch, es war gut. Und ich sage euch auch, warum. Wenn ich mit dem Jugendlichen über das Wort Gottes rede und die Bibel nehme und das Wort Gottes sage, werden die Jugendlichen es nicht annehmen. Ursula hat mir berichtet, also Ursula hat mir dann beschrieben, die Leute, die das Kreuz getragen haben zu diesem Burghof in Essen, Da war ein Pastor, der war tätowiert, der sah aus wie ein Hells Angels Boss. Jeder andere würde sagen, zu dem gehe ich bestimmt nicht in den Gottesdienst, oder? Und ich sage euch, solche Leute wie dieser Pastor Markus, das sind die besten Verkünder des Wortes Gottes. Die holen die Leute dort ab, wo sie sind, die Prostituierten. Oder würdest du zu einer Prostituierten gehen? Wie würdest du dich verhalten, wenn eine in deine Gemeinde kommt, halbnackt? Ich fordere dich heraus. Stell dir vor, da kommt jetzt eine Prostituierte in deine Gemeinde. In deine Gemeinde, wo Ordnung und Zucht herrscht. An der Tür steht jemand und begrüßt. Dann werden drei Lieder gesungen, ein Kalenderblatt gelesen und eine Predigt gehalten. Und plötzlich kommt ein voll tätowierter Zuhälter mit Ketten behangen, mit einer Prostituierten in die Gemeinde, und jetzt bin ich noch brutaler, und der zündet sich eine Zigarette in der Gemeinde an. Wie würdest du reagieren? Würdest du sagen, das ist ein heiliger Ort, ich schmeiß dich raus? Oder würdest du sagen, herzlich willkommen? Wie würde Jesus handeln? Wie würde der Herr handeln? Gott hat auch die Prostituierte gewähren lassen, die ihm die Füße gesalbt hat. Kannst du nachlesen? Lukas Kapitel 7, Vers 52. Und ein Geldverleiher hatte zwei Schuldner. Der eine schuldete ihm 500 Dinare und der andere 50. Wer von ihnen wird dem mehr lieben? Und Simon hat gesagt, der, dem man mehr erlassen hat. Und dann hat Jesus dem Simon erstmal ein paar Takte erzählt. Als ich zu dir kam, hast du mir kein Wasser zum Waschen meiner Füße gegeben. Du hast mir keinen Begrüßungskuss gegeben. Du hast mir nicht mal ab mit Öl gesalbt. Er war selbstgerecht, selbstgefällig. Dieser Simon war vielleicht ein reicher Pharisäer. Lesen wir, der war bei dem Pharisäer zum Essen. Und der hat bestimmt nicht üppig, der hat bestimmt üppig aufgetafelt. Aber sie hat mir unaufhörlich die Füße geküsst und sie mit ihren Tränen benetzt und sie mit ihren Haaren abgetrocknet. Sie hat sich gedemütigt, sie hat sich vor dem niedergeworfen, der auf dem Thron sitzt. Und sie wusste, ich bin ein schlechter Mensch. Und ich habe so viel Schuld auf mich geladen, viele Ehen kaputt gemacht. Und dieser Jesus sagt zu ihr, meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen. Deine Sünden sind dir vergeben. Geh und sündige nicht mehr. Was hat sie gemacht? Sie ist Jesus nachgefolgt. Maria Magdalena. Sie ist Jesus nachgefolgt. Sie hat sich an seine Brust geheftet und ist Jesus nachgefolgt. Gott hat sie gerettet. Würdest du auch so handeln? Stell dir vor, da kommt jetzt so jemand in deine Gemeinde und bringt den kompletten Gottesdienst durcheinander. Richtig fetzig. Da kommt jemand rein mit Totenkopflederjacke. Wie würdest du dem begegnen? Wir reden so leicht dahin und sagen, oh, den führe ich zu Jesus und, oh, und das mache ich. Und wenn es dann drauf ankommt, wie würdest du reagieren? Wie würdest du reagieren? Und ich will jetzt Erfahrungen erzählen, wie ich es erlebt habe, das Evangelium zu verkünden. Zuerst erzähle ich euch eine Geschichte von 2005. Ich war noch nicht in Stadtroda in der Gemeinde, damals war ich noch in Gotha, musste um 3 Uhr nachts aufstehen, um 8 Uhr an meinem Arbeitsplatz zu sein. Das war ein zumutbarer Arbeitsweg vom Arbeitsamt. Ich bin aufgestanden, nachts um 3, habe gefrühstückt und habe um 5 das Haus verlassen. erst mit dem Bus gefahren zum Bahnhof nach Erfurt. Vom Bahnhof in Erfurt mit der Straßenbahn zur Endhaltestelle. Und von der Endhaltestelle dann noch 5 Stationen mit dem Bus und bin dann noch eine halbe Stunde gelaufen zu meinem Arbeitsplatz. Mit Blindenführhund. Ich sage euch, und dann war ich an der Arbeit und war schon fast kaputt. Und wenn du abends dann zurückkamst, musstest du damit noch rechnen, dass der Bus Verspätung hatte, kommt ja auf das Wetter an, hinterher fuhr der Bus nicht mehr, dann musste ich mit dem Zug fahren, dann kam die Weihnachtszeit und die Leute sahen Ruhe sanft auf den Schienen. Dann war ich dann manchmal erst um 22 Uhr zu Hause, musste dann um 3 wieder aufstehen. Leute, das war was. Und am Bahnhof in Erfurt waren Obdachlose. Da waren Punker, Prostituierte, also Straßenstrichermädchen. Die waren auf dem Straßenstrich. Und in der Nähe des Busbahnhofes in Erfurt war das sogenannte Kakteencafé. Das Kakteencafé war ein kleines Café. Da konnte man Kuchen essen, Kaffee trinken und auch so kleine Snacks essen wie kleine Pizzabaguettes und solche Sachen. Und ich erzählte den Leuten von Jesus Christus. Und da war ein Obdachloser, der hieß Justus. Justus war 25 Jahre auf der Straße. Und Justus hörte mir zu. Alle hatten sie Angst vor Justus. Justus saß im Knast. Er hatte mir erzählt, seine Frau war fremdgegangen mit seinem besten Freund und er hat eine Pistole genommen und hat den erschossen, kam in den Knast, wurde dann entlassen, hatte dann eine Wohnung irgendwo und es wuchs ihm alles über den Kopf. Jedenfalls hat er eine Räumungsklage gehabt und lebte dann auf der Straße. Und er sagte, er hat genug in seinem Leben erlebt, dass er nicht mehr an das Gute glaube. Und ich besorgte, ich habe ihm immer Kaffee gegeben in einem Pappbecher. Da war an der Bushaltestelle, an dem Busbahnhof war ein Kiosk, da konnte man Kaffee kaufen. Kaffee und so Kleinigkeiten, so Süßigkeiten, Zeitungen, Zigaretten. Und ich setzte mich mit dem jungen Mann hin. 2005. Trank Kaffee und rauchte mit ihm eine Zigarette. Jetzt werden manche sagen, wieso, als Christ raucht man nicht. Und dieser junge Mann sagte dann zu mir, du bist der Erste, der mit mir Gemeinschaft haben möchte. Du bist der Erste, der mit mir Gemeinschaft haben möchte, der mir zuhört, der mich so nimmt, so wie ich bin. Und ich sagte zu Justus, mach dir keine Sorgen, der Herr ist König, der Herr liebt dich so, wie du bist. Du musst dein Leben dem lebendigen Gott übergeben. Es war Minusgrade. Das war im Dezember 2005. Und es waren mindestens, waren minus 15 Grad, es war ziemlich kalt. 2,5 auf 2,6 war sehr kalt. Und ich war dort gewesen und wir haben dort gesessen und uns unterhalten. Ich habe dann Kaffee besorgt. Dort war ein Punker. Ich weiß gar nicht, wie er richtig hieß. Dieser Punker hatte einen Hund. Der Hund hieß Odin. Das war ein großer Pitbull-Terrier. Und Brenda und der Hund haben sich gut verstanden. Und der Punker, den hat man Zombie genannt. Der war heroinabhängig und hatte auch, sein Leben war, wie soll man sagen, sein Leben war auf Null. Und er sagte zu mir, der Punker sagte zu mir, weißt du was, irgendwann werde ich dort liegen und werde tot sein. Es wird sich nichts ändern. Und die normalen Passanten, die an diesem Busbahnhof waren, das war dort auch ein Wachdienst, der versuchte, die Leute zu vertreiben, hörten mir zu und wisst ihr was, die Punker, die haben auf mich aufgepasst. Jetzt kommt der blinde Prediger wieder. Ich hatte vor den Leuten keine Angst. Und dieser Justus, ich werde es nie vergessen, übergab am 12.12. seinem Leben, das war ein Montag, dem Herrn Jesus Christus. Das war ein Montag. Und wir beteten zum Herrn. Wir beteten zum lebendigen Gott. Und er übergab sein Leben dem lebendigen Gott. Und am nächsten Tag, es war der 13.12., es war, also am Abend übergab er sein Leben dem Herrn. Ich musste warten. Gott sei Dank, der Bus hatte 1,5 Stunden Verspätung und das war gut so. Gott hat die Zeit genutzt. Und ich habe ihm aus Jesaja vorgelesen, aus Jesaja 46. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen und Justus hat sein Leben dem Herrn gegeben. Und am 13. fuhr ich zur Arbeit und ein junges Mädchen kam auf mich zu, abends, und sagte, Justus ist erfroren. Justus ist tot. Und ich habe gesagt, nein, Justus ist nicht tot, er ist jetzt in der Ewigkeit. Er hat am 12.12. die Entscheidung, die wichtigste Entscheidung für sein Leben getroffen. Und jetzt geht es ihm besser. Als ich im Bus saß, als der Bus dann kam und ich stieg in den Bus ein, fing ich an zu weinen. Bitterlich. Bitterlich fing ich an zu weinen. Da wurde ich zum ersten Mal mit dem Tod konfrontiert. Zum allerersten Mal. Und wisst ihr, wie schlimm das ist? Du hast vorher noch mit demjenigen gesprochen und hast ihm, eigentlich habe ich ihm den guten Dienst erwiesen, aber dennoch war ich traurig. Dieser ältere Mann hat mir immer geholfen. Ich war fix und fertig. Und der Herr hat mir gezeigt, ich habe richtig gehandelt, gehe hin in alle Welt und verkündige das Evangelium denen. Auch geht auf die Straßen und Gassen, geht an die Hecken und Zäune. Das heißt nicht, du sollst nicht in deiner Kirche bleiben. Sondern du musst dorthin gehen, zu den Leuten. Du musst dorthin gehen zu den Menschen und ihnen das Wort Gottes bringen. Hingehen zu denen, die das Wort am nötigsten brauchen. Und ich erinnere mich immer, wenn ich so an manchen Begebenheiten, wenn es dann Winter wird und das ist ein ganz bestimmter Geruch, wie ich mit dem Justus zusammen auf dem Fußboden gesessen habe. Er hatte so eine Wolldecke Und auf dem Fußboden saßen wir, rauchten eine Zigarette zusammen. Und danach hat er sein Leben Jesus übergeben. Und er hatte gesagt, ich wäre der erste Mensch, der sich für ihn interessiere, der ihm zuhörte, der für ihn da ist. Das war der letzte Dienst, den ich ihm erwies. Der übergab sein Leben dem Herrn, dem Heiland, dem Erlöser. Er übergab sein Leben dem, der auf dem Thron sitzt. Ich hielt seine dreckige Hand. Ich habe mit ihm gebetet. Am nächsten Tag erzählte mir Christine, so hieß das junge Mädchen, dass Justus tot ist. Aber doch nicht tot, sondern er lebt. Wer an mich glaubt, der wird nimmer mehr sterben, auch wenn er stirbt, sondern er wird leben. Und Justus ist jetzt in der Ewigkeit. Er ist jetzt in der Ewigkeit bei dem, der auf dem Thron sitzt. Und ihm geht es jetzt viel, viel besser, als wie es ihm vorher ging. Wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Wisst ihr, was das bedeutet? Zu denen zu gehen, die so niedrig am Boden liegen. Zu denen gehen, die so am Boden liegen, die nicht mehr weiter können, und dass wir von unseren stolzen Gedanken hinwegkommen und zu den Leuten hingehen, die es wirklich brauchen. Wir sagen so leicht, wir wollen das Wort Gottes verkünden. Wir wollen hingehen und das Wort Gottes verkünden, aber tun wir es auch? Lieben wir wirklich unseren Nächsten? Lieben wir den, der auf der Straße lebt? Oder lieben wir den, der nichts zu essen hat? Geben wir dem, der nichts zu essen hat, wirklich? Ich habe das in anderen christlichen Gruppen erlebt, wo man gesagt hat, bettelt nicht in den Gruppen. Und da waren Geschwister, die waren wirklich arm dran. Und dann gibt es Geschwister, die ziehen sich zurück. Und dieser Justus lebt da auf der Straße, der hatte nichts. Der hat weder ein Dach über dem Kopf gehabt, noch irgendwas. Der hat nichts mehr gehabt. Alles unter den Händen weggerissen. Er ist die Arbeit verloren. Dann ist sein bester Freund mit seiner Frau weggegangen. Und dann hat es ihm wirklich, dann hat er den Freund erschlagen, weil er so verzweifelt war. Warum? Weil er nicht an Jesus glaubte. Und dann sind wir schnell dabei. Ja, den sollte man auch gleich umbringen. Der hat kein Recht mehr zu leben, weil er jemanden umgebracht hat. Wisst ihr was? Wir haben den Tod verdient. Und der Tschecher, der hat ein Kreuzig, der hat gesagt, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Heute wirst du noch mit mir im Paradiese sein. Wisst ihr, was das bedeutet? Der Mann war dem Tode nahe und er wusste, dass er verloren hat und er wusste, dass er die gerechte Strafe bekommen hat. Und der andere sagt, wenn du Gottes Sohn bist, dann hilf dir selbst und auch uns. Und der andere hat ihn auch zurechtgewiesen und gesagt, fürchtest du nicht einmal Gott? Fürchtest du nicht einmal Gott, der dich dasselbe Schicksal ereilt hat? Und wir haben unseren Lohn erhalten. Wir haben unseren gerechten Lohn dafür bekommen, was wir getan haben. Wir haben Menschen umgebracht, wir haben Leute beraubt. Wir haben Menschen, die Angehörigen genommen. Uns geschieht Recht, uns geschieht Recht. Und dann zu Jesus gewandt, Herr. Ach, und dann hat er noch gesagt, dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Dieser hat nichts Unrechtes getan. Dieser hat nichts Unrechtes getan. Nichts. Dieser hat nichts Unrechtes getan. Uns geschieht aber Recht. Uns geschieht Recht, weil wir haben alles Schlimme getan. Aber dieser hat nichts Unrechtes getan. Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und der Herr sagte, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, heute noch, wirst du mit mir im Paradiese sein. Heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Und dieser Justus hat in seiner letzten Stunde, in seiner letzten Stunde oder in seinen letzten Stunden, ich durfte ihn zum Herrn führen. Ich habe seine Hand gehalten und dieser Mann hat bitterlich geweint. Er hat bitterlich geweint und ging auf die Knie und tat Buße für seine Sünden. Und am nächsten Tag, als ich kam, sagte Christine mir, er ist tot. Er ist heimgegangen zu seines Vaters Haus. Er ist in des Vaters Haus eingekehrt. Der verlorene Sohn, vielleicht 40 Jahre. Er war 50. Also ich schätze mal, 58 Jahre alt war der Mann gewesen. 58 Jahre. Und sein ganzes Leben war verkorkst. Aber am letzten Tag seines Lebens hat er die wichtigste Entscheidung seines Lebens getroffen und ist zu dem gegangen, der auf dem Thron sitzt, der gesagt hat, es ist vollbracht, der das Erlösungswerk gebracht hat am Kreuz. Dieser Mann hat Jesus aufgenommen in sein Leben und der Herr hat ihn heimgeführt. Aber liebe Geschwister, ich sage euch, ich habe da lange mit zu tun gehabt. Warum musste der sterben? Konnte Gott nicht noch etwas? Und ich konnte das nicht begreifen. Aber Gott hat mich da zum ersten Mal mit dem Tode konfrontiert. Gott hat mich damit konfrontiert. Und wir leben in Traditionen. Und wir denken, es ist alles so, wie wir es brauchen. Aber Gott, der Herr, weiß es. Später war ich 2014 im Zug und fuhr nach München. Und ich hatte meine Gitarre mit und spielte Gitarre. Das ist die nächste Begebenheit, was ich euch jetzt erzähle. Und ich spielte und pries den Herrn. Und da kam der Schaffner. Guten Tag, Ihre Fahrkarte bitte. Jeder kennt das ja, der Kontrolleur kommt. Wisst ihr, was ich den Schaffner gefragt habe? Darf ich Sie was fragen? Ja, Sie dürfen. Was wollen Sie denn wissen? Haben Sie schon das Ticket Ihres Lebens gekauft? Das Ticket des Lebens. Das wichtigste Ticket des Lebens. Wissen Sie, wenn Sie sterben, wo Sie sein werden? Der Schaffner hat gesagt, ich komme gleich zurück, wir können diskutieren. Ich muss aber jetzt noch mal kontrollieren. Und ich bat ihn, dass er mir noch einen Kaffee mitbringt. Und er kam zurück und wir redeten. Wisst ihr was? Der Mann hat sein Leben dem Herrn übergeben. Ich sagte ihm, das wichtigste Ticket ist, dass sie ihr Leben dem übergeben, der auf dem Thron sitzt, dem Heiland, den Erlöser, der gestorben ist für deine und für meine Schuld. Merkst du was? Dass da nicht die Bibel gebraucht wird, sondern das Ticket des Lebens. Die Fahrkarte des Lebens. Wo geht dein Weg hin? Ich habe gesagt, wir haben die Wahl, Himmel oder Hölle. Das Visum, das wir haben, es sind beide Visa da. Das hat mal eine armenische Pastorin gesagt und Predigerin. Du kannst dich für die Hölle entscheiden, du kannst dich aber auch für den Himmel entscheiden. Die beiden Möglichkeiten gibt es. Und wie du dich auch entscheidest, es ist deine Entscheidung. Ich fuhr am Freitag zu Pastor Faith. Ich sage immer Pastor Faith, Pastor Mama Faith. Und fuhr zu ihr hin. Und sie hatte in München damals eine Gemeinde. Kein Bruder hat geholfen. Und ich sage euch, wir fuhren dorthin. Wir fuhren dorthin. Wir fuhren in die Gemeinde. 6 Stunden von Gotha bis nach München. Von München nach Bad Tölz. Und in Bad Tölz holte mich Mama Faith ab. Da schlief ich dann. Samstag Lobpreisprobe. Wir sind dann also in die Gemeinde gefahren. Stunde mit dem Auto, manchmal auch länger. Es kam darauf an. Wir sind dann auch manchmal mit dem Zug gefahren. Und dann haben wir den Herrn gelobt und gepriesen und den Gottesdienst vorbereitet. Und als das dann fertig war, sind wir dann wieder zurückgefahren. Danach waren wir bei der Tafel in Bad Tölz. Und dort haben wir auch das Evangelium verkündet. Und es waren die schönsten Zeiten, das muss ich euch sagen. Es waren die schönsten Zeiten, das Wort Gottes zu verkünden. Das Wort des lebendigen Gottes den Menschen zu bringen. Das Wort. An der Arbeit, ich hatte von zu Hause aus gearbeitet. Ich habe euch erzählt, so. Und der Schaffner hat sein Leben dem Herrn gegeben. Der hat es verstanden. Gott hat zu ihm, der Geist, der Ruach HaKodesh, hat zu ihm gesprochen, du musst eine Entscheidung treffen. Du musst eine Entscheidung für dein Leben treffen. Wie du dich auch entscheidest, die Entscheidung akzeptiert der Herr. Der Herr Jesus akzeptiert das, wie du dich auch entscheidest. Halleluja. Und manches Mal treffen wir vielleicht auch falsche Entscheidungen, aber Gott korrigiert die Fehler. Gott korrigiert die Fehler. Gott korrigiert das. Gott, der Herr, ist bei dir und bei mir. Halleluja. Ich habe schon mal erzählt, das nächste, was ich, die Erfahrung, die ich gemacht habe, das nächste. Wir haben Blockheizkraftwerke verkauft und ich habe mit Firmen gesprochen. Ich habe mit hochkarätigen Leuten gesprochen. Mit Leuten, die schon was zu sagen hatten, die auch Geld hatten. Mit Geschäftsführern, Direktoren, die was zu sagen hatten. Und ich unterhielt mich mit einer Frau. Da war ein junger Mann, hat in der Lebkuchenfirma gearbeitet. In der Lebkuchenfirma. Und die Frau war auch Geschäftsführerin. Und er sagte, er fährt jetzt in Urlaub und wenn er dann zurückkommt, dann können wir über weiteres sprechen. Aber lassen Sie mich mit dem Glauben in Ruhe. Ich sprach nie wieder mit dem Mann. Der Mann kam aus dem Urlaub, baute einen Unfall und war tot. Aber ich sprach mit seiner Frau. Und ich erzählte der Frau, wie wichtig es ist, dem Herrn Jesus Christus zu gehorchen. wie wichtig es ist, dem zu gehorchen, der auf dem Thron sitzt. Ihm die Ehre zu geben, ihm allein die Ehre zu erweisen. Und ich durfte für diese Frau am Telefon beten. Und manche Träne ist geflossen. Ich weiß nicht, ob sie ihr Leben Jesus gegeben hat. Ich weiß nur eins, ich durfte für sie beten. Danach hatte ich nie wieder was von ihr gehört. Nie wieder. Und der Herr ist ihr nachgegangen. Der Herr Jesus ist mächtig. Wir wollen gleich noch eine Zeit des Lobpreises haben, zwei Lieder noch spielen und wollen danach den Gottesdienst beenden. Ich möchte aber noch zum Schluss von einer Dame erzählen. Vielleicht, ich suche es auch auf YouTube, wer Interesse hat, oder ihr könnt es selber suchen. Und zwar heißt die Dame Ursula Link. Wie der Link? Ich habe Link mit CK, glaube ich, geschrieben, oder mit K, weiß ich jetzt nicht. Ursula Link. Die Frau arbeitet beim Schwarzen Kreuz. Das Schwarze Kreuz ist eine Organisation, die sich um Gefangene kümmert, um Mörder, Strafgefangene, die mit ihnen betet und auch das Evangelium verkündet. Und jetzt haltet euch fest. Diese Frau war sehr reich, sie hat alles gehabt. Und 99 auf 2000, also Silvester, wurde ihre Tochter Stefanie getötet, vergewaltigt und getötet. Und sie hat die Sachen ihrer Tochter aufgeräumt und hat eine Gideon-Bibel gefunden. Jeder kennt vielleicht Gideon-Bibel, Bibeln. Und die Tochter, die Mutter hat es nicht gewusst, hat ihr Leben dem lebendigen Gott gegeben gehabt. Da stand auch ein Datum, da stand ein Übergabegebet. Und das Datum hat sie auch reingeschrieben. Und die Tochter übergab ihr Leben dem Herrn. Die Mutter wusste, das Mädchen ist beim Herrn. Und der Herr Jesus hat auch die Ursula Link errettet. Und jetzt kommt das Gewaltige. Kurz vor ihrer Taufe, ist sie dem Mörder ihrer Tochter begegnet, im Gefängnis. Und der Mörder lag im Sterben. Der Mörder lag im Sterben, also der hatte nicht mehr lange zu leben gehabt, der hat Krebs gehabt, der hatte nicht mehr lange zu leben gehabt. Und Gott hat dieser Frau gezeigt, vergib diesem Mann. Jesus sagt, wenn ihr nicht vergebt, kann euch auch nicht vergeben werden. Das muss uns bewusst sein. Wenn wir nicht vergeben, dann kann uns auch nicht vergeben werden. Dann kann uns unser himmlischer Vater auch nicht vergeben. Und diese Frau, das kostete ihr wirklich Überwindung. Dieses Opfer zu bringen, diesem Mann, der die Tochter vergewaltigt hat und getötet hat, zu vergeben. Und sie ist dorthin gegangen. Sie konnte dem Mann vergeben, durch die Kraft des lebendigen Gottes. Sie konnte dem Mann vergeben. Und wisst ihr was? Der Mörder übergab sein Leben dem, der auf dem Thron sitzt. Und zwei Tage später ist der Mann gestorben und ist in die Ewigkeit gegangen. Und die Ursula Link hat gesagt, Sie ist froh. Sie ist froh darüber, dass sie diesem Mann vergeben hat. Und sie weiß, dort, wo er jetzt ist, da ist auch ihre Tochter. Und beide begegnen sich jetzt. Beide begegnen sich jetzt. Beide sind jetzt an dem Ort, nämlich im Himmel. Und wir wollen jetzt gleich in den Lobpreis gehen. Und wollen dem Herrn die Ehre geben. Wir wollen ihm danken. Manchmal geht Gott Wege, die wir nicht verstehen. Die du und ich nicht verstehen. Aber er weiß, was zu tun ist. Und diese Ursula Link hat gesagt, der Staatsanwalt war dabei, weil er sollte dann frühzeitig begnadigt werden, dieser Mörder, damit er zu Hause sterben konnte. Und als der Staatsanwalt in den Raum kam, er hat gesagt, er hat sowas noch nie erlebt. Es war ein heiliger Moment. Und der Herr weiß es. Der Herr weiß es. Und Jesus sagt, wenn ihr einander nicht vergebt, dann kann euch auch nicht vergeben werden. Dann wird euch euer himmlischer Vater auch nicht vergeben. Und wir müssen uns klar sein. Vielleicht bist du dazu berufen, jemanden zu Jesus zu führen, wo du denkst, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Und wir wollen Gott danken. Und wir wollen ihm jetzt danken. Wir wollen ihm die Ehre geben. Wir wollen ihm jetzt danken, und lasst uns preisen und uns bereiten und lasst uns bereit sein, vielleicht das Wort zu verkünden. Gott heute gebrauchen. Und wir wollen jetzt Gott die Ehre geben.
mein Gott, ich lobe dich. Du bist der Hürde, mein Gott, Herr, ich bin für dich bereit. Dein Wort zu verkündigen in Ewigkeit. Ich bin bereit für dich zu gehen, dein Wort zu verkündigen in Ewigkeit. Gelobt seist du in Ewigkeit, mein Gott. Gelobt seist du in Ewigkeit, mein Gott. Ich bin bereit für dich zu gehen, dein Wort zu verkündigen. Ich bin bereit für dich, dein Wort zu verkündigen. Halleluja. Amen. Zusammen erschallen in großer Macht, die Posaunen erschallen, zu kündigen sein Wort. Die Posaunen erschallen, zu holen die Braut. Ich sehe ihn auf seinem Thron. Die Posaunen erschallen, ganze Finsternis erbebt, wenn sein Name erklingt in der dunklen Welt. Wenn die Posaunen erschallen, wird die Finsternis erbebt, der da sitzt auf dem Thron, der da sitzt auf dem Thron. Jesus, gelobt seist du, ich seh dich im Glanz deiner Gnade. Jesus, gelobt seist du, ich sehne mich nach dir, mein Glanz der Majestät. Jesus, gelobt seist du, ich sehne mich nach dir, mein Gott. Wenn die Posaunen erschallen, der Tag beginnt, die Posaunen erschallen, die Engel machen sich bereit. Der Regen erfällt auf unser Land mit seiner Liebe. Und der Geist des Herrn erfüllt das ganze Land. Jesus, gelobt seist du. Jesus, ich seh dich im Glanz der Majestät. Jesus, gelobt seist du, ich sehne mich nach dir, mein Gott. Und die Lichter strahlen im Thronsaal deiner Kraft, in deiner Gegenwart steh ich und bete an, mein Gott. Und die Fackeln, sie brennen in deinem Thronsaal her, und so steh ich bei dir und schaue deine Herrlichkeit. Jesus, Lob seist du, ich sehe dich im Glanz der Majestät. Jehova, erscheine mit deiner Macht, erweise deine Macht, Halleluja. Und ich will dich erkennen, was du getan. Dein Grab ist leer. Jesus, gelobt seist du, ich sehe dich im Glanz der Majestät. Jesus, gelobt seist du, ich sehne mich nach dir, mein Gott.
Vater im Himmel, hab Dank, dass du der Herr bist und dass du der Sieger bist, dass wir in deiner Gnade feststehen dürfen. Herr Jesus, segne jetzt diesen Gottesdienst, segne jeden Einzelnen von uns, dass du der Herr bist und dass du jetzt über uns wachst. Danke, Vater im Himmel, dass du jetzt da bist, dass du jeden Einzelnen siehst, in seiner, wo er jetzt steht. Und dass du uns bereit machst, Herr, dein Wort zu verkünden. Herr, wir wollen bereit sein, für dich zu gehen. Und wir wollen dir danken, Herr Jesus, dass du jetzt da bist. Dass du der König der Könige bist. Herr, so segne jeden Einzelnen auch an diesem Osterfest. Und sei du jetzt bei jedem Einzelnen. Hab Dank dafür, Herr. In Jesu Namen.
Amen. Liebe Geschwister, ich wünsche euch einen wunderschönen Samstag und so Gott will, werden wir uns morgen hören. Eine Sache noch in eigener Sache. Am Montag um 15 Uhr wollen wir noch einmal im Konferenzraum das Abendmahl feiern. Wer also möchte, ist herzlich eingeladen und ich wünsche euch Gottes reichen Segen. Shalom.
Voice over ein. Wiedergabe 5 anhalten. Taste.